ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein teilweiser Stopp von Rüstungsexporten nach Israel. Als Bundeskanzler Merz diese Entscheidung am Freitag verkündete, war der Unmut in der Union groß. Auch heute geht die Diskussion weiter, trotz einer Erklärung von Merz am Wochenende. Fraktionschef Spahn gab Merz Rückendeckung und nannte die Entscheidung vertretbar. Doch bei CDU und CSU reißt die Kritik nicht ab.
Sommerpause in der CDU-Parteizentrale. Aus Solidarität ist hier die Israel-Flagge gehisst. Doch in der Unionsfraktion rumort es. Seit der Entscheidung des Kanzlers, die Waffenlieferungen an Israel einzuschränken, ist insbesondere die CSU verärgert. Offenbar wurde die bayerische Schwesterpartei inklusive Parteichef Söder nicht vorab mit einbezogen. Daher will man hier eine Revision der neuen Linie des Kanzlers.
Ich denke, man muss eine doch derart weitreichende Entscheidung, auch wenn sie nur temporären Charakter hat, im Konsens treffen. Und ich bin guter Hoffnung, dass es in den nächsten Tagen und Wochen gelingen wird, hier auch zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen.
Und auch innerhalb der CDU gibt es Kritik an Merz' Entscheidung. In den sozialen Netzwerken äußert sich zum Beispiel der hessische Ministerpräsident: Wir müssen Israel deshalb weiter ausrüsten, um diesen Kampf zu führen. Rückhalt bekommt Merz vom Fraktionschef der Union, Jens Spahn. Der äußert sich heute via Instagram.
Es ist wichtig, dass der Bundeskanzler gestern unterstrichen hat, dass die Grundsätze der deutschen Israel-Politik unverändert gelten.
Sobald Israel seine Gaza-Politik wieder ändert, könne man die Waffenlieferungen wieder aufnehmen, heißt es heute aus der CDU. Kritik am Kommunikationsstil des Kanzlers bleibt.
Die Frage der Kommunikation, und da glaube ich, wird man insgesamt in der Fraktion nacharbeiten, dass das nicht mehr passiert, dass dann einzelne bekunden, sie hätten davon gar nichts gewusst, von denen man glaubt, dass sie es vielleicht hätten wissen müssen.
Die Kanzlerentscheidung zu Israel entspricht zwar der Mehrheitsmeinung in Deutschland, aber sie trifft einige in der Union hart, nicht nur, weil sie sich übergangen fühlen. Der Kanzler hat die wichtige Entscheidung zu Israel nicht gut kommuniziert, sagen seine Kritiker in der Union, und das stärkt seine Position in den eigenen Reihen nicht. Der Streit über die Israel-Politik ist heute auch das Top-Thema bei Tagesschau 24, dem Nachrichtensender der ARD. Gleich im Anschluss mit einer ausführlichen Analyse. Am Freitag treffen sich US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin. Es geht um eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg. Bislang nicht eingeladen sind die Europäer und die Ukraine selbst. Das stößt in Brüssel und in Kiew auf Kritik. Befürchtet wird, dass Trump und Putin bereits über Gebietsabtretungen sprechen könnten. Kanzler Merz will deshalb am Mittwoch mit Trump, dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und führenden europäischen Politikern eine gemeinsame Linie suchen. In den vergangenen Monaten hat Russland immer mehr Territorium im Osten der Ukraine eingenommen. Heftige Angriffe gab es zuletzt auf die Stadt Saporischschja.
Während die Vorbereitungen für das Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin auf Hochtouren laufen, geht Russland weiter brutal gegen Zivilisten in der Ukraine vor. Gestern Abend treffen Gleitbomben den zentralen Busbahnhof in Saporischschja mit zahlreichen Verletzten. Auch die Universitätsklinik der Stadt wird schwer beschädigt und kann derzeit keine Patienten mehr behandeln. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat am Nachmittag zu einer Krisenkonferenz per Video geladen. Keine Vereinbarung über die Köpfe der Ukraine und der Europäer hinweg, fordert sie. Genauso wie robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. Vizepräsident Vance, zurzeit im Urlaub beim britischen Außenminister, senkt bereits die Erwartungen an das Gipfeltreffen. Und Trump selbst bezeichnet es heute als reines Sondierungsgespräch. Wenn ich Putin spreche, kann ich nach 2 Minuten erkennen, ob ein Deal gelingt oder nicht. Wir versuchen, die Frontlinie zu ändern. Russland hat große, wichtige Teile der Ukraine besetzt. Wir versuchen, einen Teil davon für die Ukraine zurückzuholen. Europäer und Ukrainer stimmen sich eng ab, um doch noch Einfluss auf die Verhandlungen auszuüben. Derweil macht NATO-Generalsekretär Rutte klar, dass auch die Ukraine Gespräche über Gebietsabtretungen kaum verhindern könne. Es ist aber entscheidend, dass Russland die besetzten ukrainischen Gebiete nur faktisch vorübergehend behalten kann. Rechtlich aber werden wir das nie akzeptieren. Wenn am Freitag ausgerechnet im fernen Alaska über das Schicksal der Ukraine verhandelt wird, sind die Europäer nicht dabei. Ihnen bleibt nur, vorher möglichst viel Einfluss auszuüben.
Tina Hassel in Brüssel, was hören Sie zu der Videoschalte der Europäer? Was ist dabei herausgekommen?
Ja, die Schalte ist gerade zu Ende gegangen. Stundenlang hatten sich die EU-Außenminister eng mit ihrem ukrainischen Kollegen abgestimmt, der auch dabei war. Die Europäer drängen darauf, dass zunächst eine Waffenruhe eingehalten und streng überwacht werden müsse, bevor man über alles andere verhandeln könne. Und sie drängen auf belastbare Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Putin dürfe nicht darüber entscheiden, ob der Westen Waffen liefert oder nicht. Gemeinsam versucht man jetzt Einfluss auf Präsident Trump auszuüben. Und dazu dient auch der virtuelle Gipfel, zu dem ja Kanzler Merz am Mittwoch eingeladen hat. Kommissionspräsidentin von der Leyen und NATO-Generalsekretär Rutte haben uns schon bestätigt, dass sie daran teilnehmen. Zunächst werden sich die europäischen Regierungschefs da mit Präsident Zelensky abstimmen, dann mit Präsident Trump und Vizepräsident Vance sprechen, gemeinsam mit Zelensky. Das ist ein großer gemeinsamer Erfolg der Europäer, die in den letzten Tagen auf allen Ebenen Kontakt mit der US-Delegation gehalten hatten. Und die Hoffnung ist, dass Trump keine Absprachen über die Köpfe der Europäer hinweg macht.
Tina Hassel live aus Brüssel. Vielen Dank. Es sind Bilder wie dieses, die in Washington derzeit für Diskussionen sorgen. US-Präsident Trump hat jetzt angekündigt, massiv gegen Obdachlose in der Hauptstadt vorgehen zu wollen. Außerdem müsse die, wie er sagt, wachsende Kriminalität bekämpft werden. Auf einer Pressekonferenz erklärte Trump, er werde hierfür die Nationalgarde aktivieren. Es handele sich um einen Befreiungstag für die Hauptstadt.
Im Schnitt 7 Gewaltverbrechen am Tag und jeden zweiten Tag ein Mord. Das ist die aktuelle Kriminalitätsstatistik der US-Hauptstadt. Damit ist sie unter den Spitzenreitern in den Vereinigten Staaten. Präsident Trump ist das schon lange ein Dorn im Auge. Ich verkünde historische Maßnahmen, um unsere Hauptstadt vor Verbrechen, Blutvergießen, Chaos, Elend und Schlimmerem zu retten. Dies ist der Tag der Befreiung und wir werden unsere Hauptstadt zurückerobern. Er unterstellt die städtischen Polizeibehörden dem Bund, will gegen Kriminalität die Nationalgarde einsetzen und eventuell sogar das Militär. Das darf er, weil die US-Hauptstadt als District of Columbia einen Sonderstatus hat. Politisch ist Washington eine Hochburg der Demokratischen Partei. Die Bürgermeisterin am Wochenende bereits in Verteidigungshaltung. Wenn er unbedingt in einer amerikanischen Stadt Stärke zeigen will, kann er das hier. Aber der Grund ist nicht, dass die Zahl der Verbrechen sprunghaft angestiegen ist. Tatsächlich ist die Zahl der Gewaltverbrechen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 um 26% zurückgegangen. Auch die Obdachlosen in der Stadt will Trump vertreiben. Beautification, Verschönerungsmaßnahmen nennt er das, die umgehend beginnen sollen. Damit inszeniert sich Trump einmal mehr als Law-and-Order-Präsident.
Weil die Hauptstadt Washington D.C. einen politischen Sonderstatus hat, hat er diese rechtliche Möglichkeit. Er kündigt Maßnahmen aber auch für andere US-Metropolen an und testet damit erneut seine Grenzen. Es ist ein politisches Signal, denn die meisten US-Großstädte werden von Mitgliedern der Demokratischen Partei regiert.
Im Krieg Israels gegen die Terrororganisation Hamas sind bisher nach UN-Angaben mehr als 240 Journalisten gestorben. Der jüngste Fall löst nun internationale Kritik aus. In Gaza-Stadt wurden nach Angaben des Senders Al Jazeera mehrere Mitarbeiter bei einem Angriff getötet. Darunter der Korrespondent Al-Sharif, hier Archivbilder. Das israelische Militär beschuldigt den Reporter, eine Terrorzelle der Hamas angeführt zu haben. Der Sender weist dies zurück. UN-Generalsekretär Guterres hat den Angriff verurteilt. Das Auswärtige Amt fordert Aufklärung. Und während der Krieg im Gazastreifen weitergeht, hoffen die Menschen in Syrien auf einen anhaltenden Frieden. Inzwischen sind laut UN-Angaben mehr als 2 Millionen Menschen in das Land zurückgekehrt. Och, und auch aus Deutschland sind Geflüchtete wieder nach Syrien ausgereist.
Rückkehr in ein Land, das eine Baustelle ist. Ein großer Schritt. Wasim ist Elektriker in Syrien, versucht sein Land mit aufzubauen. Er ist vor 3 Monaten aus Deutschland zurückgekehrt. Du denkst, dass du ins Paradies kommst in Deutschland. Menschenrechte, Sauberkeit, überall grün. Aber Deutschland hat nicht unsere Traditionen, unsere religiösen Bräuche. Und die deutsche Sprache ist sehr schwer. Mehrere tausend Euro hat er damals bezahlt, um nach Europa zu kommen. Ein Balanceakt. Wo gibt es eine Zukunft? Als Assad gestürzt wird, ist Wasim wie viele andere euphorisch und kehrt zurück nach Syrien. Doch jetzt große Enttäuschung. Die Wirtschaft kommt nicht in Schwung. Es hieß, die Sanktionen würden aufgehoben, wir könnten das Land aufbauen. Aber das ist nur Gerede. Bis heute ist nicht viel passiert. Nicht nur die Wirtschaft liegt am Boden. Syrien, an vielen Orten ein Leben in Trümmern. Kaum Strom oder sauberes Wasser. Die meisten Rückkehrer kommen aus den Nachbarländern, Türkei und Libanon, um ihre Heimat aufzubauen. Und Binnenvertriebene wie Mahmoud, die nach 10 Jahren zurückkehren, um mit dem gesamten Hab und Gut neu anzufangen. Obwohl die Rückkehr sehr schwer war, es ist nichts im Vergleich zu dem Glücksgefühl, endlich wieder in der Heimat zu sein. Stabilität und Sicherheit, das ist, was Wasim noch fehlt. Bislang sind aus Deutschland seit dem Sturz von Assad schätzungsweise rund 4000 Menschen zurückgekehrt. Wer den Schritt wagt, der hofft, in Syrien irgendwann eine Perspektive zu bekommen.
Ständiges Wiegen, starker Gewichtsverlust und die ewige Angst, zuzunehmen. Magersucht ist eine schwerwiegende Erkrankung, die behandelt werden muss. Vor allem Mädchen und junge Frauen sind von der Essstörung betroffen. Immer mehr von ihnen werden deswegen stationär im Krankenhaus behandelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat sich ihre Zahl von 2003 bis 2023 verdoppelt.
Sie kämpft seit Jahren gegen die Magersucht. Ihr Name soll nicht genannt werden. In einer Klinik für Kinder und Jugendliche wird sie behandelt und kann inzwischen sagen, was ihrer Meinung nach zu der Essstörung geführt hat.
Also ich würde sagen, zum Teil natürlich Social Media, glaube ich, weil es oft dieses ist so, da sind alle so dünn und das ist so dieses Schönheitsideal. Ich würde aber auch sagen, dass es zum Teil auch einfach familiäre Gründe gab, die dazu geführt haben. Oder dazu beigetragen haben.
Wegen Essstörungen in stationärer Behandlung waren im Jahr 2003 fast 3000 Mädchen und Frauen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. 2023 waren es fast 6000. Gründe für diese Verdopplung laut Experten: die Corona-Zeit mit ihren Schulschließungen, außerdem gestresste Eltern, die oft nicht ansprechbar seien. Dazu kommt, soziale Medien wie TikTok sind voll von Bildern und Videos, die extrem dünne Frauen- und Mädchenkörper verherrlichen. Bei ohnehin schon psychisch verletzlichen Kindern und Jugendlichen kann das schwere Folgen haben. Was können Eltern tun, um ihre Kinder zu stärken?
Bei den Essstörungen ist nochmal besonders wichtig, dass eben halt gerade auch Mädchen vermittelt bekommen, dass sie als Kind einen Wert an sich haben, unabhängig von dem, was sie leisten oder was sie an erfüllen.
Das mache Kinder und Jugendliche widerstandsfähiger gegen den Stress, auch auf Social Media.
In Japan haben heftige Unwetter gewütet. Nach ungewöhnlich starken Regenfällen sind viele Orte überschwemmt. Millionen Menschen sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Betroffen ist vor allem die südliche Hauptinsel Kyushu, wo die Wassermassen bereits viele Erdrutsche ausgelöst haben. Für die Großstadt Kumamoto wurde die höchste Warnstufe ausgerufen.
370 Liter Regen pro Quadratmeter. Vor allem in der Region um die südjapanische Großstadt Kumamoto fallen rekordverdächtige Niederschlagsmengen. Die heftigen Regenschauer haben für zahlreiche Erdrutsche gesorgt. Hier hat eine Schlammlawine das Inventar eines Ladenbesitzers fast vollständig zerstört. Ich muss im Grunde alles wegschmeißen. Ich habe den Laden erst vor 10 Jahren eröffnet. Sowas habe ich noch nie erlebt. Mehrere Menschen wurden vermisst gemeldet. Die Behörden forderten rund 3 Millionen Bewohner in der Region auf, sich in Sicherheit zu bringen. Auch der Zugverkehr auf Japans südlichster Hauptinsel wurde zeitweise eingestellt. Schon seit Tagen liegt ein Tiefdruckgebiet über Südjapan und sorgt für die ungewöhnlich starken Regenfälle zu der Jahreszeit. Selbst an Orten, an denen normalerweise keine Katastrophen zu erwarten sind, ist höchste Wachsamkeit geboten. Einige ländliche Gebiete sind weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten, etwa weil Straßen nicht mehr befahrbar sind. Inzwischen wurde die Unwetterwarnung herabgestuft. Es kann aber nach wie vor zu Erdrutschen und Überschwemmungen kommen.
Und damit zur Wettervorhersage bei uns für morgen Dienstag, den 12. August.
Hoher Luftdruck und heiße Luft aus Frankreich bescheren uns sonnige und hochsommerliche Hitzetage. Heute Nacht funkeln verbreitet die Sterne. Über den Norden ziehen auch mal ein paar Wolken, die dort auch morgen unterwegs sind. Von Ostfriesland bis nach Schleswig-Holstein sind auch ein paar Tropfen möglich. Sonst gibt's meist strahlenden Sonnenschein. Im Südwesten heute Nacht nahe 20 Grad, im Osten teilweise nur niedrige einstellige Werte. An der See morgen um 25, sonst oft an Mosel und Rhein auch deutlich über 30 Grad. Auch Mittwoch sonnig und heiß, an den Alpen sind einzelne Hitzegewitter möglich. In den folgenden Tagen bei viel Sonnenschein zunehmend schwül. Stellenweise können sich ein paar Schauer und Gewitter entwickeln.
Um 21.45 Uhr geht es in den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni noch einmal um die Kritik an Bundeskanzler Merz aus den eigenen Reihen wegen seiner Israel-Entscheidung. Und wir berichten über eine Initiative in Wermelskirchen, die seit Jahren ein Schwimmbad vor der Schließung bewahrt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend.